Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
So, Herrschaften, es wird Dienstag irgendwann mal, hoffentlich. Wir nehmen schon am Montag auf, der Tennisprophet Andreas Thürier und ich. Servus, Andi.
Servus, mein lieber Freund, und ich danke und ich bin schon sehr gespannt, was diesmal mich erwartet an unvorhergesehenen Fragen. Das ist das Prickeln meines Wochenendes, dass ich nie weiß, was ich gefragt werde.
So traurig ist dein Leben. Meine Frage ist, bist du ähnlich überrascht wie ich, dass Dominic Thiem sein Comeback ein weiteres Mal verschoben hat und nicht in Indian Wells starten wird?
Das ist inzwischen keine No-Nah-Frage mehr, weil, nicht wirklich. Also dem Gesetz der Serie folgend, überrascht bin ich davon, dass er immer lang vor Ort weilt und dann das bekannt gibt und diesmal, zumindest soweit ich informiert bin, ohne nachvollziehbare medizinische Ursache. Vielleicht hast du mehr herausbekommen.
Nein, auch nicht, weil ich habe das nur in seiner Instagram-Story gesehen und da sagt er, dem Handgelenk geht's gut, aber er fühlt sich halt auch nicht ganz ready und möchte jetzt auf Sand probieren. Also wenn es dem Handgelenk gut geht, er war ja damals in Argentinien, also in Córdoba, diese PK gegeben hat oder vor Córdoba, da hat er noch gesagt, naja, er braucht noch Match und Trainingspraxis, Satzpraxis. Ich weiß es nicht, also ich habe viele Bilder von ihm gesehen jetzt auf Instagram aus Miami. Was ich nicht gesehen habe, ist, dass er mit irgendjemand trainiert hätte. Also tatsächlich bin ich auch sehr überrascht, dass er so gekommen ist.
Ja, jetzt hast du in einem Halbsatz was gesagt, was mir auch aufgefallen ist. Und zwar, er ist immer nur sozusagen persönlich zu sehen. Natürlich bei der Geißelung, das kann man aber, wie wir aus eigener Erfahrung selfie-technisch wissen, natürlich auch dementsprechend pimpen, dass es so ausschaut, dass man geißelte sich wirklich zugrunde. Die Frage ist, mit wem? Oder sollte man sagen, mit wem? Ich weiß es nicht, um unseren alten Scherz, dritter, vierter Fall wieder mal einzubringen. Aber natürlich, ich habe mich auch gewundert, weil wenn ich da wieder zurück bin und vor Ort einige Granden vorfinde, mit denen ich schon lange auch keinen Schlagabtausch mehr hatte, würde ich einmal hergehen und mich antesten gegen einen Nadal oder gegen solche Kaliber. Ne? Und da war zumindest nichts zu sehen, da stimme ich dir bei. Ne? Und so viel ich weiß, sind ja auch viele dieser Bilder noch dann vielleicht erst später kolportiert worden, aber die waren definitiv aus Florida, ne? Und das ist ja jetzt nicht wirklich Indian Wells.
Naja, er hat sich in Miami da vorbereitet und er muss eben nach Indian Wells fliegen. Das, so viel weiß ich schon, weil er dort eine Sponsorenverpflichtung hat, die er auch wahrnimmt. Aber danach geht es wohl relativ hurtig zurück nach Europa. Und dann ist halt die Frage, naja, ist es Marrakesch? Das vermute ich jetzt, oder ist schön warm. Das ist sicherlich auch nicht so wahnsinnig gut besetzt. Und danach Monte Carlo, wo er die letzten Jahre jetzt auch nicht so überragend gespielt hat.
Ja, na, ich kann es dir nicht sagen, nur wenn ich höre, naja, mein Lieblingsbelag ist mir dann doch lieber nach einer so langen Zeit, also da kann man nur mutmaßen, da können wir alle gemeinsam nur mutmaßen und hoffen, dass nicht weitere Verschiebungen folgen, dass es dann, naja, eigentlich ist es spannend, auf Gras zurückzukehren.
Ja, da wird sich der Kreis schließen, nachdem es auch auf Mallorca passiert ist. Nein, ich weiß auch nicht. Also der Dominic wird nicht dabei sein in Indian Wells. Wer auch nicht dabei sein wird, ist Djokovic. Von Federer ist es eh klar. Es ist eine neue Realität und wer halt als, ich weiß gar nicht, ich bin geneigt zu schreiben, als Turnierfavorit ins Rennen geht. Wie siehst du das? Noch dazu bei den Bedingungen dort, die ja eigentlich angeblich einem Sandplatz nicht unähnlich sind, ist der Rafa. Siehst du das auch so?
Naja, ich habe ansonsten die Nennliste noch nicht so studiert, aber natürlich muss man das jetzt so sagen, wenn der Medvedev dort ist, ist er immer auch für einen Sieg gut, der wird natürlich dort sein, Zverev glaube ich auch, da habe ich ja was ganz Spannendes gelesen, naja, das sind immer solche No-Nah-Geschichten, die aber wahrscheinlich mit einer Wahrscheinlichkeit von, sage ich einmal, 90% nicht eintreten, gewinne daher Zverev beide Turniere, beide Tausender, die jetzt einander folgen fast. In den USA wäre er Nummer 1 der Welt, aber das ist, ja. Ja.
Na, ich würde es nicht gänzlich ausschließen für ihn, dass er beide hintereinander gewinnt, aber da muss ja was anderes auch noch passieren, weil der Medvedev hat ja so gut wie keine Punkte zu verlieren. Ich weiß nicht, wie weit er letztes Jahr in Miami gekommen ist. In den Wales war es nicht so toll, im Herbst, glaube ich, oder wenn er da überhaupt, na, da ist er relativ früh rausgegangen. Also Medvedev hat ja auch keine Punkte zu verteidigen.
Ja, naja, klar, das sind diese Rechnereien da an der Weltspitze, aber na, nur auf deine Frage einzugehen, na klar muss man den Rafa jetzt favorisieren. Ich habe übrigens was anderes gesehen, um wieder mal völlig abzugleiten, aber das ist doch auch ein Genre, das wir hier und da gern bedienen beide. Also er ist zumindest am Trainingscourt wieder in einer neu eingefärbten, man könnte auch sagen alten Wäsche, das hat er ja auch schon zur Genüge zur Schau getragen, nämlich Sleeveless, wie es so schön heißt. Nicht Sleepless in Seattle, sondern Sleeveless in Indian Wells. Diesmal in zartem Orange. Ich weiß nicht, wie es dir zusagst, wenn du es überhaupt schon bemerkt hast.
Nicht so richtig, bitte.
Ah, es sagt er nicht so richtig zu oder ist nicht so richtig bemerkt?
Nicht so richtig bemerkt.
Okay, gut. Naja, man muss nicht allzu viel sagen. Also im Stile der frühen Sleeveless Level, es dünkt mich, also wenn das X-Large ist, dann bräuchte ich ein XXX-Large oder vielleicht ein Y-Large, wenn es das gäbe, weil das ist so eng und natürlich von der Hose spreche ich gar nicht mehr, die ja immer wieder auch im Zuge seiner vielen Nervositätsrituale da gezupft wird, aus etlichen Verengungen. Aber ja, das schaut also aus, als wäre es beim Waschen eingegangen und er wirkt darin umso mächtiger, was schön ist für ihn. Und dort, ich weiß nicht, ob er es auch beim Match dann tragen wird, weil man hat ja auch gesehen von seinem großartigen Ausrüster her, dass jetzt der junge Alcaraz, ich muss mir immer das T verkneifen, weil es so lustig wäre, aber man gewöhnt sich dann an, was auch blöd ist. Also der Herr Alcaraz, der ja fantastisch sein Davis Cup Debüt auf Marbella feierte, worauf wir sicher auch noch kommen werden, der ist ja dann von dieser Firma sozusagen in diese Wäsche gesteckt worden und der Rafa war schon ein bisschen konservativer unterwegs. Also vielleicht ist jetzt umgekehrt, wir werden das alles sehen. Vom Sessel gerissen hat es mich aber nicht. Also orange-grau ist diese Kombination beim Rafa.
Ja, na gut, also da habe ich jetzt nicht so genau aufgepasst. Ja, der Davis Cup an diesem Wochenende ist ja insofern spannend, als es stehen jetzt 15 Teams fest und 16 werden gebraucht. Weil es sollen ja 4-4er-Gruppen sein, dann im September, und die Russen sind rausgeflogen. Und jetzt ist die große Frage, also 12 haben sich qualifiziert jetzt am Wochenende, die Kroaten als Vorjahresfinalisten sind sowieso dabei und noch als Wildcard Großbritannien und Serbien. Und ein Team fehlt jetzt noch und die ITF wird noch eine Wildcard vergeben und jetzt frage ich mich, oder ich frage dich, Andi, hast du einen Riecher, wer das sein könnte? Meine Nummer 1 Kandidaten sind die Kanadier, weil wenn die in Bestbesetzung spielen, sind sie das attraktivste Team, aber die spielen ja nicht in Bestbesetzung mit Chapovalov und mit Auger Aliassime. Also ich weiß nicht, wer da zum Zug kommen könnte. Hast du eine Idee?
Gar keine. Ich habe mir das nicht angeschaut. Ich nehme an, Österreich wird es nicht sein. Also,
naja, außer der Dominik bekennt sich schuldig und es ist wieder am Start und in bester Form. Dann vielleicht ja schon.
Ja, aber meinst du jetzt so eine Art Lucky Loser aus dem Verbliebenen.
Naja, anders kann ich es mir nicht vorstellen, weil die sie dabei haben wollten, die sind ja eh schon dabei, nämlich die Serben wegen Djokovic. Warum die Briten eine Wildcard bekommen, ist mir absolutes Rätsel. Aber naja, ansonsten fehlt mir die Fantasie für eine andere Mannschaft außer Kanada. Norwegen wegen dem Rüd. Meinetwegen, also irgendjemand, der jetzt halt verloren hat, aber die favorisierten Teams haben sich hier durchgesetzt. So auch die Italiener mit einem erstaunlichen Musetti am Ende, was ich ihm gar nicht so zugetraut hätte.
Ja, genau, jetzt hast du schon gesagt, also es gab einige knapper als zu erwartende Partien, für mich zumindest, also weil Gombosch und Horanski, wenn ich nicht ganz falsch liege, sind jetzt nicht die großen Knaller für die Heimmannschaft. Beachtlich, dass das Doppel gewonnen wurde, finde ich, von den Slowaken. Ich habe überlegt, dorthin zu fahren, aber haben wir es dann verkniffen im letzten Moment, weil unser beider Fonini ja nicht dabei war. Und der Sinner, der schwächelt für mich. Also es ist ja noch was zu bemerken. Ja, wir haben zwar oft den richtigen Riecher, aber einen Riecher, der war eher verschnupft, nämlich der, wo wir dachten, Boris Becker hätte in Zukunft was zu tun mit Herrn Sinner. Jetzt hat stattdessen der ebenso weltberühmte Herr Vagnozzi was zu tun. Ja. Das ist ein Spieler, der also jetzt wahrscheinlich längerfristig das Coaching von ihm übernommen hat. Und noch was ist mir aufgefallen, apropos Coaching, führt jetzt schon zu den Damen, aber der Name Bourbon, der war mir bis jetzt anders besetzt als der mögliche Coach des Herrn, der Frau Halep, Entschuldigung.
Ja, also ich kannte den auch nicht. Aber ja, es hätte mich ja nur überrascht, wenn sie nochmal ein drittes Mal zurückgegangen wäre zu Darren Cahill, aber ansonsten, man schaut nicht ein. Aber mir war der Name auch nicht bekannt, neue Coach
auch
von
nicht.
Simona Halep. Ja.
Mir ist aber was anderes bekannt, wenn ich das zitieren darf, weil ich wie immer spinne und es eigentlich wurscht ist, deswegen sage ich es. Wenn du es nicht rausschneidest, das werde ich dann hören, aber ich möchte dazu Folgendes anmerken, wegen dem Bourbon, Verfolger verfolgen und du spionierst. Du bleibst unentbehrlich, weil du alles riskierst. Nach dem 8. Glas Bourbon bist du für alles bereit. Du kleiner Spion, du. Mini-Sex 1981.
Du kleiner Spion, du. Ja, kann ich mich auch. Kann mich noch daran erinnern, ja.
Hansi Lang.
Ja.
Und Rudi Nemetschek. Da gab es auch noch ein Lied. Rudi, gib acht, dein Schatten schleicht dich nach. Also, das ist für ältere Silvester. Semester, Entschuldigung.
Ja. Gut, so schweifen wir also ab. Also, fangen wir vielleicht, wenn wir schon das Davis Cup Wochenende uns anschauen, mit den Österreichern an. Ich habe nichts gesehen, weil es wirklich, also mitten in der Nacht war, nur die Ergebnisse gesehen. Und nach dem, was ich Anfang letzter Woche habe mit Jürgen gesprochen und der hat schon gemeint, das Doppel darf man nicht unterschätzen von den Südkoreanern, die waren knapp an den 200 dran. Und dann gewinnen die halt das Doppel 4 und 3 und dass Sun Wukong seine beiden Einzeln gewinnt, das hat mich jetzt nicht weiter schockiert. Wie war es bei dir?
Naja, genau so. Also mir war schon klar, dass dem Doppel besondere Bedeutung zukommt. Deswegen habe ich auch nicht wirklich scherzhaft, sondern allen Ernstes gemeint. Es wäre vielleicht, klüger. Ich meine, schade, dass, also wenn der Jürgen Metzer sich aufgestellt hätte, natürlich ist das riskant, aber ich finde gerade im Doppel ist die Routine oft wichtiger. Und man hätte auch mit dem Rodionov möglicherweise zwei Linkshänder denen geben können. Also ich sehe da die Chancen immer noch höher als von zwei Bemühten, aber doch zumindest einer davon ist ganz sicher ein Debütant gewesen, nämlich der Herr Erler, was ich weiß. Und beim Midler bin ich mir ganz sicher, ich glaube aber auch, dass der noch nicht gespielt hat. Und in so einer wichtigen Partie, wo es doch darum geht, da wirklich oberklassig weiter dabei zu sein. Natürlich ist es ein Pech. Wäre eine Überlegung auch noch, ob man nicht den Marach nur mal ersuchen hätte können, dass er noch nicht ins Beach-Tennis.
Ja, aber es ist schon relativ weit weg vom, aus Miami nach Seoul, ich glaube, das hätte wenig Spaß gemacht.
Naja, schon. Aber ich meine, das war natürlich dann der Stolperstein, der für mich zu erwarten war. Ich wollte nichts verschreien letztes Mal, aber weißt du, auf so einer Eintagsfliege basierend die zwei einzuberufen, ja, es ist niemand anderer mehr da, so sehe ich es leider. Und dass der Oswald ausfällt, ist ein Pech, aber ich sehe auch nicht, mit wem der Ossi möglicherweise besser gespielt hätte. Mit Midler, aber vielleicht wäre das vorgesehen gewesen, aber die sind ja auch nicht eingespielt. Also da muss ich sagen, schade. Ich meine, ich habe mir schon gedacht, dass der Novak eventuell das Niveau hat, diese Quon-Partie für sich zu entscheiden. Wenn es dann die Partie ist, die zählt, ist natürlich der Druck ungleich größer, das ist auch klar.
Ja gut, und 5-7 ist jetzt ja nicht so, dass das eine absolute Katastrophe gewesen wäre, aber es ist halt eins, der Quon, den habe ich halt recht oft gesehen in den letzten Wochen, hat nicht so viel gewonnen, aber immer ein bisschen was, und der steht halt in der Weltrangliste unter 100 und der Dennis steht auf 143, glaube ich, und der Juri steht auf 194. Der spielt zu Hause, da ist jetzt für mich keine wahnsinnige Überraschung, dass der gewinnt, was soll ich sagen?
Na schon, aber es gibt ja, ich weiß nicht, inwieweit angesichts dieses Formats der alte Spruch noch Berechtigung hat, der Davis Cup hätte eigene Gesetze, aber wenn wir uns andere Ergebnisse anschauen, dann manchmal ja doch, da gab es dann doch die eine oder andere Überraschung, für mich zumindest, dass der Publik den Rüd geschlagen hat, Entschuldigung.
Ja, aber das ist für mich das Erstaunliche, dass Kasachstan jedes Jahr es irgendwie schafft, da das ordentlich hinzubiegen. Also, ja.
Mit dem weltberühmten Doppel Golubev-Netov-Jesov.
Ja, aber der Golubev war doch letztes Jahr mit dem Publik gemeinsam im Endspiel von Roland Garros. Also ein bisschen kann er ja.
Natürlich, und den hat der Jürgen auch seinerzeit immer sehr gelobt. Aber bleiben wir doch bei den überraschenden Ergebnissen. Horanski schlägt Sonego, also 2-0 Sätze, ja. Das ist doch für mich auch sehr erstaunlich. Was haben wir denn sonst noch so genau? habe ich es jetzt nicht mehr.
Ja, aber vielleicht war der Sonnigon nicht ganz auf dem Zenit seines Schaffens, weil nur deshalb hat er dann im letzten Spiel der Musetti das rausreißen können.
Ja,
Also
das ist
vielleicht war
auch.
da was, ja.
Also gut ist ja, also bei anderen Teams hat man es auch gesehen, dass wirklich drei verschiedene Einzelspieler da am Werke waren. Ja. Und ja, also bei Frankreich, das sind jetzt nicht die großen Namen gewesen, aber der den wir immer auch verblödeln, der Herr Rinderknecht ohne T am Schluss. Ja. Reuter Nesch müsste eigentlich heißen und dann der Herr Bonzi, das ist nicht der Freund von Pilati, sondern der Bonzi. Ja, also das sind, entschuldige meine blöde Laien, aber sind auch keine Weltklasse, absoluten Weltklasse-Namen. Da ist es dann schon ein bisschen dünn geworden. Wenn man schaut, also ich glaube, Zverev hat das sicher bereichert, gehen wir jetzt wieder sozusagen zu den Granden des Business über. Ja, Sinner war dabei, okay, lieb und nett, Deminauer erweitert. Wen habe ich jetzt noch vergessen?
Naja, den Rüd für Rüd, Norwegen.
Ja. Genau. Aber sonst ist es schon eher Morb gewesen, die Besetzung, finde ich. Ne?
Ja, also wie gesagt, mich interessiert jetzt, wer kriegt die Wildcard, und da fällt mir eigentlich wirklich nur, ja, vielleicht, dass man sagt, die Belgier waren vor ein paar Jahren im Finale, wenn der Goffin wieder fit ist, aber nein, die Belgier haben es ja selbst geschafft, die brauchen gar keine Wildcard. Was rede ich denn? Was rede ich denn? Also mir fallen eigentlich Kanada. Wirklich nur...
Bitte? Kanada? Was ist mit Kanada? Ich meine,
ja, sag wenn man ich
davon
ja.
ausgeht, die ja. würden... Stärkst, achso, ey, hast du gesagt.
Ja, wie gesagt, aber natürlich haben die jetzt eben nicht in stärkster Besetzung gespielt, und auch letztes Jahr in der Finalrunde sind der Schapovalov und der Auger Aliassime eben auch nicht am Start gewesen. So,
ja.
Und deshalb ja. frage ich mich, soll man jetzt die Kanadier belohnen oder nicht? Und gibt es da eine Zusage? Man weiß auch nicht, wo gespielt wird. Ich könnte mir schon vorstellen, wenn es in Nordamerika gespielt wird und die Kanadier wie zufällig in dieser Gruppe wären, naja, dann bleiben es halt vielleicht dort der Schapovalov von der Auger Aliassime, die ja die Woche drauf dann in London wahrscheinlich beim Laver Cup, den keiner braucht, ja. Spielen werden.
Nachdem ich ja ein alter, wirklich alter Patriot bin und ein bisschen faul beim Nachschauen von Szenarien, die ich nicht für möglich halte, stelle ich jetzt dir eine Prüfungsfrage, bin aber nicht sicher, ob du da gut informiert, was passiert jetzt mit Österreich, weil sie ja verloren haben.
Na, Österreich wird jetzt gegen eine der anderen verlierenden Mannschaften oder gegen jemanden, der aus der nächsten Stufe der Weltgruppe 2 dann sich qualifiziert hat, da habe ich noch nicht geschaut, wer das ist. Das wird jetzt ausgelost dann. Und warte mal, ich schaue mal, ob es World Group 1. Ja, zum Beispiel gegen Chile könnten es drankommen. Da waren wir ja gerade erst dran, wer sich erinnern kann, in Salzburg. Aber es sind einige Kandidaten, gegen die Österreich drankommt und gegen die sie sich dann besetzen. Nein, gegen Chile können es, ja doch, gegen Chile, gegen die Türkei, gegen Bosnien, Neuseeland, Pakistan, gegen die Schweiz, Indien, Portugal, Israel, Ukraine, gut, okay, da werden wir mal schauen, Peru. Ja, das sind aus meiner Sicht die Kandidaten. Da wird sicherlich Setzungen geben und alle werden nicht in Frage kommen. Aber das ist, glaube ich, der Pool, aus dem sich speist, ohne es jetzt hundertprozentig genau zu wissen.
Ja, ich schicke dich in die Pause mit einem großen Danke und einem Lob meinerseits. Man kann dich nicht auf den linken Fuß erwischen. Ich glaube, du hast zwar recht.
Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
Ja, weiter geht's mit unserem Dienstagsdaily. Jetzt in Vorfreude, weiß ich nicht, aber doch in der Vorschau auf Indian Wells. Combined Event. Frauen und Männer am Start. Und wer nicht am Start ist, Andi, nächste Frage, auf die du vielleicht nicht vorbereitet bist, aber ist Ashleigh Barty. Die verzichtet, also letztes Jahr hat sie in Miami gewonnen, Indian Wells hat sie im Herbst gar nicht gespielt. Jetzt frage ich mich, also ich habe das mal ausgerechnet und ich hoffe, es stimmt. Selbst wenn wenn Barbora Krejcikova beide Turniere gewinnt, könnte sie die Barty nicht überholen. Aber mich dünkt es komisch, dass die Ash jetzt bei beiden Turnieren nicht dabei ist. Wie geht's dir damit?
Ja, also bevor ich darauf eingehe, weil du ja dir keinen Ausrutscher geleistet hast, mache ich jetzt wieder einen, der völlig woanders hinführt, weil ich es gelesen habe von dir, wohlfeil formuliert, dass der Herr Federer auch keinen Ausrutscher hatte, nicht auf Skiern, aber ich glaube in Lenzerheide, nicht? Hast du ihn gesichtet und darüber auch berichtet?
Naja, nicht nur ich, da die ganze Welt hat ihn dort gesichtet. Was das jetzt mit Ashleigh Barty zu tun hat, erschließt sich mir nicht, aber ja, er war dort.
Nein, es war nur wegen Ausrutscher. Also ich finde, ja, so irgendwie Skifahren, Ausrutschen, war schlecht jetzt, ja, okay, gut. Also zurück zu Frau Barty. Das ist Das war jetzt ein Gelegenheitsschlankerer von mir, weil ich da auch nicht wirklich viel dazu sagen kann. Ich habe mich genauso gewundert wie du. Vorbereitet auf die Frage, naja, eher nicht, aber was kann man dazu sagen? Mich hat verwundert, dass sie also körperliche Gründe angibt, noch immer nicht erholt zu sein, ja, nach diesem Australian Open, das ja doch schon eine Zeitl her ist. Aber das mag so sein. Natürlich, die Weltspitze scheint nicht in Gefahr und sie hat ja auch zuletzt immer nur sporadisch und für mich deswegen umso überraschender, aufgrund der Seltenheit ihrer Auftritte, dann doch stark gespielt. Ja. Was da dahinter steckt, das erschließt sich mir auch nicht.
Ja, schade, finde ich, weil ich schaue ja gerne zu und jetzt, es ist alles offen. Also im letzten Jahr, wer sich erinnern kann, hat Paula Badosa gewonnen, Indian Wells, und das Finale in Miami war eben Ashley Barty gegen Bianca Andreescu. Was mit der ist, weiß ich auch nicht. Ich habe natürlich noch kein Tableau gesehen, aber es wäre schön, wenn wir die vielleicht auch mal wieder sehen würden. Also es ist ganz, ganz komische Gemengelage, aber immerhin bei den Frauen in der Nacht von Sonntag auf Montag hat Leila Fernandez in Monterrey gewonnen, das zweite Mal hintereinander. Ich weiß nicht, Andi, ob wir das überhaupt erwähnen müssen und sollen, aber ich finde schon bemerkenswert, sie hat 5 Matchbälle abgewehrt. Und das ist am Ende des Tages schon immer Erwähnung wert, oder?
Ja, das schon, auf jeden Fall. Und ich habe mir gedacht, dass das kommen wird, weil natürlich, worüber soll man sonst auch noch sprechen? Und wenn man 5 Matchbälle abwehrt, allerdings, man muss auch dann den Namen der Gegnerin einmal erwähnen.
Osorio, genau.
Ist jetzt für mich noch kein wirklicher Begriff, aber immerhin im Endspiel dort gewesen. Also die großen Namen waren es nicht, aber bemerkenswert, dass die Leila ihren Titel dort verteidigt hat und damit den zweiten WTA-Titel zu Buche stehen hat. Nicht? Eine andere ist wahrscheinlich noch weniger erwähnenswert, was vielleicht unfair ist, weil sie ihren dritten Titel, die Frau Shuai, oder?
Zhang Shuai, glaube ich.
Shuai, ja, da gab es auch eine Peng Shuai und was weiß ich. Shuais gibt es einige, das muss so wie Meier oder Müller sein bei uns. Aber ja, also die hat da auch ein Turnier gewonnen, immerhin. Ne?
Ja, gegen Dajana Jastremska in Lyon, und das Positive an dieser Geschichte war, dass Jastremska, also bei dem ganzen Wahnsinn, der da gerade stattfindet, in der Ukraine ihr Preisgeld gespendet hat, genauso wie Elina Svitolina, die Monterrey nicht gewonnen hat, ihr dortiges Preisgeld gespendet hat und auch weiterhin spenden wird. Ja, ja. So, das ist aber an Themen. Mehr habe ich nicht, was soll ich sagen?
Naja, ja, ich weiß nicht, ja, was soll man wirklich sagen? Ich meine, einerseits bewundernswert, andere sagen komplett irre, dass der Herr Stachowski das Racket mit Waffen tauscht, aber ob wir das anschneiden sollen...
Nein, eine Sache sprechen wir noch an, weil das mehr sportlich ist, nämlich die Rückkehr von Andy Murray zu Ivan Lendl.
Ja!
Bitte, natürlich. Bitte.
Danke, 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 genau. Also da sage ich nur, dass dieser Effekt natürlich auf diesen Mini-Prozenten, die also da wahrscheinlich fehlen, das spürt er, glaube ich, auch, der Herr Murray jetzt... sozusagen in der Hoffnung des Engagements des Lendl liegen, dass er die wieder zurückbekommt. Aber was er nicht zurückbekommen wird, ist halt einmal die Jugend. Und wir haben schon gesehen, also bei ihm ist es für mich, das klingt sehr hart, weil er natürlich wahnsinnig bemerkenswert allein ist, den Level, den er wieder erreicht hat nach dieser langen, langen, diesen vielen Pausen, muss man sagen, und dann wieder so zurückzukommen. Ja. Immer wieder gute Spiele, aber es irgendwo für mich hat sich das Gefühl manifestiert, das ist jetzt der Plafond, da geht nicht mehr mehr. Ja? Machen wir es fest, wenn er unverletzt bleibt und keine Unfaller mehr hätte, um die 30, 20 vielleicht maximal in der Welt, wenn er es aushält, so ein Mammutprogramm zu spielen von den Turnieren her. Ansonsten bei den großen, diese Bauchweh-Matches ab der ersten Runde, ja, wo schon 5 Sätze Quälereien sind, das geht halt jetzt in dem Alter ein-, zweimal und dann sicher nicht länger, glaube ich. Und das ist das, was da fehlt, meiner Ansicht nach. Also ich will ihm nicht Unrecht tun, ich weiß auch nicht, gut, der Lendl war, glaube ich, nur für ihn so eine Art Anker und großer Name von früher, der hat ja auch sonst als Coach, wollte auch nicht, was ich weiß, wenn der Andy ihn braucht und er kommt, dann ist es schön für die beiden. Für mich ist es jetzt nicht, glaube ich, nicht das, was er sich erwartet. Der Wundereffekt, aber da müssen wir sehen. Ich bin gespannt, wie du das beurteilst.
Ja, wenn man die Spiele gesehen hat von Andy Murray, das ist halt, hat sich halt nichts geändert. Der muss in der ersten Runde schon wahnsinnig kämpfen. Gern über drei Sätze auch bei normalen, unter Anführungszeichen, Turnieren. Und ich schaue mir extrem gern zu, wenn er super schlau spielt. Und ich fand, dass er, was bei dieser Exhibition, wo dann alle mit Covid heimgefahren sind in Abu Dhabi, wo er sehr offensiv gespielt hat, da ist ja noch Jan de Witt bei ihm gewesen, das hat mir besser gefallen, wo er seinen Bällen wirklich nachgegangen ist. Aber es ist halt von hinten, wird es extrem schwierig werden, dass er gegen Leute, die wirklich ganz vorn stehen. Also ich glaube nicht, dass er im Zverev, auch wenn er den 2020, was glaube ich in New York geschlagen hat, bei diesem Vorbereitungsturnier, das eigentlich Cincinnati war, aber ich glaube auch, dass er Leuten wie Zverev oder Medvedev, Nadal sowieso nicht, auch wenn er gegen den gewonnen hat, dann Abu Dhabi, denen kann er, glaube ich, nicht mehr wehtun von hinten. Und das ist, das ist halt die Schwierigkeit. Djokovic sowieso nicht, müssen wir gar nicht reden. Und wenn das der Anspruch ist, dann wird er das wahrscheinlich unmöglich sein. Aber wenn er nur eine Gaude haben möchte und einfach Tennis spielt, weil ihm das Tennisspielen Spaß macht, dann so be it, let's do it.
Na, das glaube ich eben nicht. Das ist schon ein Anspruch dabei, sonst hätte er ja den Ivan nicht wieder verpflichtet. Und trotzdem, ich sehe nicht gegen die Namen nirgends, sondern wie du auch wieder gesagt hast, es gibt ja auch Stolpersteine, auch wenn das nur vielleicht Satzverluste sind im Moment, wo man sich fragt, bitte wer, wie kann man gegen den einen Satz verlieren, mit einem, also ein Mann seiner Klasse. Und da sieht man halt auch, dass das Spiel als solches, die vielen Winner waren es nie bei ihm, die Beständigkeit, diese Schnelligkeit, die Zähigkeit, ist es, glaube ich, im Hinterkopf auch nicht mehr, nämlich gepaart mit dieser Engelsgeduld, die er ja hatte, auch wenn er immer wieder geschimpft hat wie ein Rohrspatz, aber das hat ihm früher diese Spiele oft entschieden und das sehe ich alles so nicht mehr und irgendwann wird das Tempo dann auch zu hoch, irgendwann wird er auch zu weit zurückgedrängt und wenn man den Ivan Lendl und seine Philosophie kennt, dann bin ich wieder bei dir, dass ich auch glaube, offensiv gestaltet, man sieht das ja bei allen Granden, Djokovic vielleicht noch nicht so, aber beim Rafa auch, dass der auch immer wieder sehr offensiv und wenn er die Möglichkeit hat, da wirklich drauf und nachgeht. Ja. Und ja, strategisch den einen oder anderen auseiern ist gemein in dieser Klasse, aber irgendwie ausmanövrieren, sage ich jetzt einmal, das kann er immer noch, sicher, aber ich glaube, das werden Eintagsfliegen bleiben. Also wie gesagt, ich bleibe bei der vielleicht für ihn selber traurigen Prognose, aber weiter als Top 30, 20, sehe ich ihn nie wieder, leider. Ja. Und dann komme ich zu noch einem Namen, wo ich auch rätselhaft aufgestellt bin. Einer, den du so gern magst, ich ja wenig, aber der Herr Wawrinka, der postet ja auch wieder von Comebacks. Also da weiß ich auch nicht genau, vielleicht hast du eine Ahnung, weil du ihn ja so gern magst, ob der jetzt wirklich bald zurückkehrt.
Ja, bald weiß ich nicht, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass er irgendwie gesagt hat, naja, dass es im dass es Roland Garros soweit sein soll. Jetzt glaube ich natürlich nicht, dass er in irgendeiner Art und Weise das ohne Vorbereitungsturnier macht, aber ich bin, I'm at a loss, bei ihm weiß ich es auch nicht. Ich sehe ihm natürlich gern zu, aber auch da ist wieder die Frage, naja, was ist die Idee, dass er möchte nochmal Roland Garros gewinnen, das sehe ich sehr, sehr undeutlich.
Ja, eben. Da ist immer dann auch das Alter ein Faktor, ne? Ja, also beim Roger, weiß nicht, muss man nicht mehr mutmaßen, oder?
Ich glaube auch nicht, dass er nochmal zurückkommt. Aber gut, das ist reine Spekulation und wenn er mag, dann soll er. Aber ich sehe das glaube ich nicht. Ich glaube vielleicht zum Lever Cup ein schönes Doppel mit dem Rafa zum Abschluss. Ja, das war's. Gut, Pause.
Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
So, Herrschaften, da bringen wir heute, wo jetzt nicht so wahnsinnig viel los war, trotzdem versuchen wir einfach mal unsere Mitarbeiter der Woche zu küren. Andi, du darfst anfangen.
Das ist lieb, danke. Nehme ich diesmal dankend an. Für mich ist es der Herr Alcaraz. Der also da sein Debüt gefeiert hat in Marbella, da habe ich ein bisschen Hintergrundinformationen bekommen von unserem Freund Michael, den wir auch schon einmal eingeladen hatten, der dort vor Ort lebt und natürlich dabei war vom ersten Training an und dem hat das extrem imponiert, also das Auftreten und so weiter, dass natürlich die ich glaube, die waren es die Rumänen, dass die jetzt nicht nicht, dass sie der große Gegner waren. Ja, das war zu erwarten, obwohl sie das Doppel dann doch gewonnen hatten. Aber ja, sehr schön, dass der dort weiter durchmarschiert. Ist nicht so leicht mit diesem Erwartungsdruck und so. Und auch der Bautista hat da beigetragen natürlich. Und das war dort eine sehr schöne Veranstaltung, so viel ich mitbekommen habe, auch mit Publikum. Man hat auch Björn Borg dort gesehen, man hat Jon Tiriak gesehen, also das zeigt doch auch das Interesse von anderen. Natürlich, Rumänien ist Tiriak immer wieder dann gern noch dabei, aber auch trotzdem, also für mich doch ein Zeichen. Dann gab es eine sehr schöne, rührende, länger als eine Trauerminute, eine kleine Feierlichkeit für den leider verstorbenen Manolo Santana, der ja dort gleich neben dem Club, dem Puente Romano, wo das stattgefunden hat, ungefähr 5 Minuten mit dem Auto seine Anlage hat oder hatte und die natürlich immer noch dort ist. Also das war auch echt traurig, aber sehr schön gemachter Rahmen, was ich so mitbekommen habe, sehr feierlich und so. Und natürlich dort war dann auch Davis Cup Stimmung. Ich weiß nicht, wollen wir das noch erwähnen mit dem über die Linie vom Zverev? Oder haben wir das heute schon gesagt? Das hat mich ein bisschen gewundert angesichts dessen, weil er ja selber gern auszuckt, dass er dann moniert, wenn man im Ausland spielt, dass da Linien des Publikums überschritten werden sozusagen von der Fanbegeisterung her.
Ja, also man hat wohl engere Familienangehörige von ihm beleidigt und Leute, die ihm nahestehen. Das ist, es ist nicht schön, aber da fehlen mir jetzt auch ein kleines bisschen die Worte und ich habe es auch nicht gehört, ich habe es nur gelesen. Ja, das ist das eine. Meine Mitarbeiter der Woche, aber auch wenn wir gerade drüber sprechen, sind Tim Pütz und Kevin Krawitz, die in einem sehr, 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 sehr engen Doppel dann doch gewonnen haben für Deutschland, das 2:1 geholt haben, was immens wichtig war, weil ich glaube schon, dass der Zverev hätte unter allen Umständen gegen Montero gewonnen. Aber ich glaube, dass vor allen Dingen der Struffi in seiner jetzigen Form nicht böse drüber war, dass es schon 3:1 gestanden hat. Obwohl er natürlich gegen Seibold Wild Favorit gewesen wäre, der Struffi, aber besser so, denke ich, und die dafür verantwortlich in erster Linie, weil Zverev ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden, aber die Brasilianer haben ein gutes Doppel gestellt, auch wenn es nicht Melo Soares war, sondern Alves und Soares, aber das hat mir gut gefallen von Pützi und von Kevin und deshalb, das sind meine beiden Mitarbeiter der Woche in dieser Woche.
Super. Ich finde, einen Bourbon in Ehren kann niemand verlieren.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.